HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Am Montagmorgen um 4.59 Uhr ging der Notruf bei der Polizei in Dresden ein.
Die Täter sind offensichtlich durch ein Fenster eingedrungen, haben dort das Gitter durchtrennt und dann die Scheibe eingeschlagen.
Dann hat man eine Axt genommen und hat 10-mal auf das Sicherheitsglas in der Vitrine im Juwelenzimmer eingedroschen. 4.59 Uhr hat das Museumspersonal bei der Polizei angerufen. 5.04 Uhr war die erste Streife da und die Täter waren schon weg. Und das spricht alles sehr dafür, dass da die Leute zumindest wussten, wie sie da reinkommen und wie sie da wieder rauskommen.
Das, was Sie hier haben, ist ein unschätzbarer kultureller Wert, wirklich eine Art Weltkulturerbe.
Der Verkauf solcher Preziosen, die weltbekannt sind und archiviert und dokumentiert sind, die sind sehr, sehr schwierig zu verkaufen.
Ich weiß nicht, ob man dafür einen Markt findet, dann müsste man die Edelsteine tatsächlich aufbrechen und umschleifen.
Selbst wenn man ahnt, was noch da ist, kriegt man also wirklich Angst um das, was nicht mehr da ist.
Von einer Sekunde zur anderen ist das grüne Gewölbe zum Sesam öffne dich geworden und die Räuberhöhle der Täter dafür um wertvolle Schmuckstücke reicher. Durch ein vergittertes Fenster sind zwei Unbekannte in der Nacht zum Montag in das Dresdner Residenzschloss geklettert, haben mit der Axt das Glas einer Vitrine zerbrochen und Juwelen von historischem und damit unschätzbarem Wert entwendet. Werden Sie diese kostbaren Edelsteine nun aus Ihren Fassungen herausbrechen und einzeln an den Hehler oder Händler bringen, um die Herkunft der Steine zu verschleiern? Allein die Vorstellung von solch barbarischer Beuteverwertung lässt viele Kunstliebhaber selbst aus der Fassung geraten und treibt ihnen die Tränen in die Augen. Bei anderen aber beginnen die Augen zu leuchten, weil eines der beliebtesten Filmmotive plötzlich ganz real geworden ist. Räuber, die ihre Beute mit Geschmack auswählen und sogar aus dem Raub noch eine Kunst machen, denen ist auch in der Realität die Sympathie des Publikums sicher. Die Zeitungsberichte am Tag danach lesen sie dann wie gute Kritiken ihres verbrecherischen Werks. Und viele von uns studieren solche Rezensionen wahrscheinlich auch mit einem Interesse, das nicht nur lebhaft, sondern vielleicht sogar lustvoll ist. Aber was genau fasziniert uns da eigentlich? Das Böse, das uns immer irgendwie fasziniert? Die professionelle Brillanz der Täter? Oder ist die Faszination umso größer, je sagenumwobener die Beute ist? Brillanter Coup von Kunsträubern und Raubkünstlern, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit einer Tatortbesichtigung. Die hat inzwischen der Dresdner Museumsdirektor Dirk Sündram vorgenommen, nachdem die Polizei ihre Spurensicherung im grünen Gewölbe beendet hatte. Immerhin hat sich dabei herausgestellt, dass die Diebe weniger Schmuckstücke erbeutet haben als zunächst befürchtet. Nach seinem Rundgang hat der Museumsdirektor dann unserem Reporter Florian Glatter geschildert, wie es am Tatort aussieht und in seinem Inneren.
Drei Löcher, also in jeden dieser drei Kompartimente, ist eingebrochen worden. Erleichtert sehen Sie mich nicht, aber trotzdem bei Weitem nicht mehr ganz so frustriert, wie ich also mich gefühlt habe. Als mir die Auskunft von der Polizei gegeben wurde, die Vitrine ist leer.
Der Museumsdirektor freut sich schon fast verkünden zu können, dass anscheinend nur größere Schmuckstücke gestohlen wurden. Viele kleine Einzelteile, die zur Sammlung aus dem 18. Jahrhundert gehören, könnten trotzdem Schaden genommen haben.
Ebenso sind diese Schmuckstücke von den Einbrechern eben mit einem weißen Pulver, wahrscheinlich Feuerlöschpulver, angesprüht worden, um damit auch Spuren zu verwischen. Und wir müssen gucken, wie die das überstanden haben.
Einige Juwelen seien zudem heruntergefallen und haben kleinere Dellen. Dirk Sindram hofft, dass seine Mitarbeiter die Schäden reparieren können. Nur dem Sicherheitspersonal sei es zu verdanken, dass nicht noch mehr gestohlen wurde, sagte der kaufmännische Direktor Dirk Burkhardt. Um 4.59 Uhr hatte ein Mitarbeiter per Notruf die Einsatzkräfte alarmiert.
Er hat sich für 110 entschieden, weil er innerhalb kürzester Zeit drei Alarmierungen gesehen hat, dann auch die Bilder gesehen hat und weil er gesehen hat, mit welch brachialer Gewalt im Juwelenzimmer auf die Vitrine eingeschlagen wurde.
Eine 20-köpfige Sonderkommission konnte den Tathergang bereits rekonstruieren. Die Diebe haben einen Stromverteilerkasten in der Nähe des grünen Gewölbes in Brand gesetzt, offenbar um die Einsatzkräfte abzulenken. Nach dem Einbruch sind die Täter mit einem Fahrzeug in Richtung Autobahn geflüchtet. Der PKW wurde in einer Tiefgarage abgestellt und angezündet, so Polizeisprecher Thomas Geithner.
Wir haben also in dem Fahrzeug Einbruchswerkzeug gefunden. Das bedeutet auch, dass die Tiefgarage jetzt automatisch zu einem Tatort wird. Das heißt, wir machen Anwohnerbefragungen. Wir müssen schauen, wie überhaupt die Zugangsverhältnisse zu der Tiefgarage sind, wie lange das schon stand, was für ein Auto vielleicht dann gewechselt wurde. Einfach, dass man dann entweder neue Fahndungsansätze bekommt oder zumindest jetzt auch eine Richtung hat, die man weiter aufdröseln kann.
Gefunden wurde also zunächst nur das Fluchtauto. Vom Diebesgut dagegen, den kostbaren und historisch einzigartigen Juwelen aus dem grünen Gewölbe im Dresdner Residenzschloss, fehlt dagegen bislang jede Spur. Zwar sind diese Schmuckstücke, wie gesagt, nicht alle gestohlen worden, aber dass die Räuber diesen Schatz, mit dem der sächsische Kurfürst August der Starke im 18. Jahrhundert seine Macht demonstrieren wollte, dass sie diesen Schatz auseinandergerissen haben, bedeutet auch für die zurückbleibenden Schmuckstücke einen schweren Schaden. Denn historisch einzigartig ist, beziehungsweise war, der Schatz gerade dadurch, dass seine Juwelengarnituren gleichsam ein Ensemble bildeten, das jetzt nur noch lückenhaft vorhanden ist. Amelie Ebbinghaus, Rechtsanwältin beim Art Loss Register in London, einer Datenbank für gestohlene und vermisste Kunstschätze. Guten Abend.
Guten Abend.
Der beste Schutz der Kunstwerke vor Einbruch ist in der Regel die Unverkäuflichkeit einzigartiger Werke. Diesen Satz habe ich in der Frankfurter Neuen Presse gelesen. Das heißt, es ist womöglich leichter, einzigartige Kunstwerke zu stehlen, als sie dann anschließend gewinnbringend abzusetzen, was die Täter von Dresden offenbar nicht abgeschreckt hat. Welche Möglichkeiten haben Sie denn jetzt, Ihr Diebesgut abzusetzen?
Also das ist tatsächlich schwierig. In der Tat ist es so, dass Sie solche Objekte im normalen Markt nicht absetzen können. Und der Kunstmarkt oder Kunst ist insofern etwas speziell, als dass Sie den höchsten Preis und den vollen Wert eben nur in diesem normalen Markt ausschöpfen können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was gibt es für Alternativen? Eine haben Sie bereits erwähnt, das ist leider die Möglichkeit, dass eben Schmuckstücke zerlegt und zerbrochen werden. Die andere Möglichkeit, die natürlich jetzt auch rumgeistert, ist die, dass möglicherweise versucht wird, das Museum zu erpressen.
Das sind beides Möglichkeiten, die nicht ohne Risiken sind. Vor allem die letztgenannte Möglichkeit, von der, wie ich gelesen habe, auch die IAA früher mal Gebrauch gemacht hat, indem sie Museen ausraubte, um dann Gefangene freizupressen. Solche Täter, die sich dann plötzlich von Raub auf Erpressung verlegen, sind wahrscheinlich dann doch relativ leicht zu überführen oder riskieren das zumindest, oder?
Also das riskieren sie heutzutage auf jeden Fall. Gerade im heutigen Zeitalter ist ja fast jede Kommunikation in irgendeiner Form rückverfolgbar. Es findet Videoüberwachung statt und so weiter und so fort. Also so leicht wie früher ist das nicht mehr oder war es sowieso nie. Denn dieses sogenannte Artnapping, so nennen wir das im Fachjargon, ist extrem selten und führt eigentlich meistens auch tatsächlich nicht dazu, dass hier wirklich Lösegeld gezahlt wird. Denn Sie müssen überlegen, es geht hier um Staatsbesitz. Es würde sozusagen Steuergelder verwendet werden müssen, um mit Kriminellen Geschäfte zu machen. Da stellen sich Probleme wie Geldwäsche und so weiter. Also es ist eigentlich de facto fast unmöglich, dass hier ein Lösegeld gezahlt wird. Eher wahrscheinlich ist vielleicht sowas, dass man eine Belohnung aussetzt für sogenannte sachdienliche Hinweise, die dann eben eventuell zur Beute oder auch zu den Tätern führen können.
Die andere Möglichkeit, die Sie genannt haben und die ich auch schon erwähnt hatte, Schmuckstücke in Einzelteile zu zerlegen, ist natürlich auch nicht ohne Nachteile, denn damit reduziert man ja eindeutig den Wert und auf den kam es den Dieben ja wahrscheinlich gerade an.
Absolut. Also das ist Einschmelzen und Umfassen von Steinen. Das sehen wir häufig bei sozusagen normalem Schmuck, den Sie beim normalen Juwelier kaufen können. Denn da können Sie den Wert eigentlich voll ausschöpfen im Material. Das ist hier aber gerade nicht der Fall. Der Wert, das haben Sie ja auch schon betont, liegt eben im Ensemble. Und wenn Sie die Steine nutzen, dann können Sie einen Bruchteil des Wertes eventuell ausschöpfen oder generieren, wenn sie die Steine umschleifen, aber sonst sind die auch in ihrem alten 18. Jahrhundertschliff wahrscheinlich so markant, dass jedenfalls informierte Kreise sie werden identifizieren können.
Das ist ja dann doch schon irgendwie paradox, wenn man sich das anschaut. Da gehen Kunstdiebe wie in Dresden allem Anschein nach sehr planvoll vor, aber dann sind sie möglicherweise nach der Tat sehr vielen Unwägbarkeiten ausgesetzt, wenn es darum geht, was machen wir denn da jetzt mit dieser Beute? Wie passt denn das zusammen, diese Professionalität auf der einen Seite und dieser Dilettantismus auf der anderen?
Das ist ein erstaunliches Phänomen, was wir tatsächlich relativ häufig sehen. Ich denke, man kann das darauf zurückführen, dass wahrscheinlich wirklich Täter häufig eben den eigentlichen Einbruch sehr gut planen, aber sich nicht so sehr mit der Verwertung auseinandersetzen. Also normalerweise geht man natürlich davon aus, als Laie, dass was im Museum hängt, ist extrem wertvoll. Wenn man aber den Kunstmarkt besser kennt, dann weiß man eben, dass es einfach unmöglich ist, besonders bekannte, wiedererkennbare Stücke loszuwerden. Und dieses Wissen haben viele Täter nicht. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Fälle gesehen, wo die Täter das nach einer gewissen Zeit realisiert haben und dann eben gemerkt haben, sie können keinen Wert generieren und am Ende sogar zu einer Aufgabe der Kunstwerke oder auch teilweise leider zu einem Zerstören der Kunstwerke gekommen sind.
Am besten würden ja Kunstdiebe wahrscheinlich damit fahren, wenn sie einen Auftraggeber hätten, dem sie dann die Beute einfach aushändigen, ihr Geld dafür bekommen und dann sind sie alle Sorgen los. Und die Bestohlenen hätten vielleicht dann sogar die Hoffnung, dass die Kunstwerke im unversehrten Zustand dann, wenn man denn den Auftraggeber findet, dann doch noch wiedergefunden werden.
Ja, das ist das Phänomen des mystischen Sammlers oder von Thomas Crown. Das ist ein sehr schönes und spannendes Filmszenario. In der Realität gibt's aber eigentlich quasi keine Daten, die belegen, dass es das tatsächlich gibt. Jetzt können Sie natürlich sagen, es gibt einfach keine Daten, weil die Werke natürlich dann auch sehr, sehr lange verschollen bleiben. Aber es gibt auch keine Daten, dass nach 2-3 Generationen, also Jahrzehnten, solche Objekte wieder auftauchen, die dann, wie sich rausstellt, bei so einem Sammler waren. Und insofern halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass es das tatsächlich gibt. Dazu kommt, dass die meisten Sammler eben doch gerne auch in irgendeiner Form ihre Sammlung zeigen, sei es einfach in ihrem Haus oder in Museen als Leihgaben und so weiter. Und der Aspekt fällt hier natürlich auch völlig weg.
Dann war das also eine seltene Ausnahme, dass da irgendwann mal 2 Van Gogh-Bilder im Safe eines neapolitanischen Mafioso gefunden wurden, oder?
Das ist natürlich noch eine tatsächlich bestehende Möglichkeit, dass sie sozusagen solche Objekte als eine Art Währung in der Unterwelt einsetzen. Auch da stellt sich aber die Frage, auch da will ja irgendjemand irgendwann vielleicht den Wert wiederbekommen oder generieren. Und der Van Gogh-Fall, den Sie erwähnen, zeigt, dass auch das nicht möglich war. Die Gemälde, die wurden aus einem Museum auch gestohlen und dann eben in diesem Safe Jahre später wiedergefunden. Offensichtlich auch dort fand man dann nicht den Weg, irgendwie solche Werke wieder in den Markt zu bringen.
Amelie Ebbinghaus, Rechtsanwältin beim Art Loss Register in London, einer Datenbank für gestohlene und vermisste Kunstschätze. Vielen Dank. Wie barbarisch manche Juwelendiebe oder auch korrupte Juweliere, mit denen sie zusammenarbeiten, nach dem Raubzug mit dem Diebesgut umgehen, um dessen Herkunft zu verschleiern und damit die eigenen Spuren zu verwischen, davon haben wir gerade schon gehört. Und das lässt uns auch der englische Schriftsteller Frederick Forsyth in seinem Roman »Das vierte Protokoll« miterleben.
Louis Sablonski arbeitete den ganzen Dienstag hinter der verschlossenen Tür seines Büros. Nur 2-mal musste er aus seinem Bau kommen, um einen Kunden persönlich zu bedienen. Im Geschäft herrschte an diesem Tag Flaute, wofür Sablonski ausnahmsweise dankbar war. Nachdem er das Jackett abgelegt und die Hemdärmel hochgerollt hatte, löste er die Glenn-Diamanten behutsam aus ihren Weißgoldfassungen. Sowohl die beiden 10-Karäter der Ohrgehänge als auch die Zwillinge in Diadem und Anhänger ließen sich mühelos und in kurzer Zeit lösen. Als sie ausgefasst waren, konnte er sie genauer prüfen. Sie waren wirklich prachtvoll. Sie funkelten und sprühten im Licht. Die 4 Hauptstücke verwahrte er, nachdem er sie hinlänglich bewundert hatte, in einem Samtsäckchen. Daraufhin begann er mit der zeitraubenden Arbeit, die 40 kleineren Steine aus dem Gold zu lösen. Als die Weißgoldfassungen nur noch eine formlose Masse waren, warf er den Klumpen zu anderen Goldabfällen in sein Säckchen für Bruchgold, räumte sein Büro auf, steckte die 4 großen Steine ein und verließ das Gebäude.
Brillanter Coup von Kunsträubern und Raubkünstlern. Damit beschäftigt sich heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Ein Raubkünstler der besonderen Art hat übrigens Anfang dieses Jahres die Tretjakow-Galerie in der russischen Hauptstadt Moskau auf- und heimgesucht. Und so wie er vorgegangen ist, kann man vielleicht sogar sagen, er hat sich als eine Art Aktionskünstler getarnt. Mein Kollege Daniel Donath lässt uns jetzt nochmal diesem Mann über die Schulter schauen.
So einen dreisten Dieb hat die russische Polizei wohl selten gesehen. Ein Mann, Anfang 30, schwarzer Pulli, kurze Haare, schlendert seelenruhig in der Moskauer Tretjakow-Galerie auf ein Bild zu. Um ihn herum stehen zahlreiche Besucher. Es ist mitten am Tag. Die Tretjakowka, so wie die Russen die Galerie liebevoll nennen, ist eine der renommiertesten Kunstgalerien in ganz Russland. Dann passiert etwas Unglaubliches. Als ob nichts wäre, schnappt sich der Mann das Gemälde von der Wand, schneidet es hinter einer Säule aus dem Rahmen und läuft damit durch die Galerie. Alles vor den Augen der Besucher. Sie halten ihn wohl für einen Museumsmitarbeiter, denn keiner sagt ein Wort. Kaum jemand dreht sich überhaupt um. Und so kann der Dieb auch problemlos das Gebäude verlassen. Mehr als 800.000 Euro soll das Gemälde wert sein. Elektronisch gesichert ist es aber nicht. Auch die Sicherheitsbeamten bemerken den Raub nicht, obwohl die gesamte Galerie von Kameras überwacht wird. Nach Polizeiangaben steigt der Dieb anschließend in einen weißen Mercedes und verschwindet mit einem Komplizen vom Tatort. Das Gemälde Ay Petri Krim wurde um 1890 von Archip Kuinji, einem Künstler griechischer Herkunft, entworfen. Kuinji gehört zu den berühmtesten russischen Landschaftsmalern. Seine Stärke war vor allem der Umgang mit Licht. Das zeichnet auch das gestohlene Gemälde aus. Es zeigt eine der malerischsten Gebirgsformationen der Krim, in vielen Blauschattierungen. In der Tretjakow-Galerie wurde es als Leihgabe des Russischen Museums in St. Petersburg ausgestellt. Die Suche nach dem Täter hat gerade mal ein paar Stunden gedauert. War auch nicht schwer. Der Mann hat sein Gesicht ja auch vor keiner einzigen Kamera versteckt. Der 31 Jahre alte Unternehmer wurde in einer Wohnung in einem Moskauer Vorort von der Polizei gestellt. Bei der Festnahme sagte der Mann namens Denis Tschuprikow, er sei unschuldig. Was er vormittags gemacht habe, wisse er nicht mehr. Ein Filmriss, über den er nicht mehr sagen wollte. Das Gemälde habe den Ausflug in die Vorstadt unbeschadet überstanden, vermeldeten die Behörden kurz nach der Festnahme. Und das, obwohl es auf einer Baustelle gefunden wurde. Es war in eine Jacke eingewickelt. Der Dieb hatte es dort versteckt. Bereits einige Tage später kehrte es in die Galerie zurück, aber diesmal mit einer elektronischen Sicherung versehen. Russlands Kulturminister kündigte an, die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern. Offenbar hatte im Mai 2018 schon mal ein Fall in der Tretjakow-Galerie für Aufsehen gesorgt. Damals hatte ein Mann mit einem Absperrungspfosten auf die Schutzscheibe eines Gemäldes eingeschlagen. Auch die Leinwand, auf der Iwan der Schreckliche gemeinsam mit seinem Sohn abgebildet war, wurde beschädigt. Der Ay Petri-Dieb sitzt übrigens im Gefängnis. Zu 3 Jahren Strafkolonie wurde Tschuprikow von einem Moskauer Gericht verurteilt. Während der Verhandlung hat er die Tat gestanden und beteuert, dass er eigentlich nur Aufmerksamkeit erregen wollte. Er habe vorgehabt, das Gemälde bereits am nächsten Tag wieder in der Galerie abzugeben.
Aber das hat ihm das Gericht offenbar nicht geglaubt. Nur die Aufmerksamkeit, die hat er zweifellos bekommen. Carola Richter ist beim Deutschen Museumsbund stellvertretende Leiterin des Arbeitskreises Gebäudemanagement und Sicherheit. Und genau diesen Bereich leitet sie auch an ihrem Arbeitsplatz, dem Landesmuseum Württemberg in Stuttgart. Guten Abend.
Guten Abend.
Ein Diebstahl bei laufendem Betrieb, wenn wertvolle Kunstschätze den Besuchern unmittelbar zugänglich sind, das treibt Sicherheitsbeauftragten wie Ihnen wahrscheinlich besonders dicke Schweißperlen auf die Stirn, oder?
Ja, sehr, sehr, sehr dicke Schweißperlen. Das muss man schon sagen.
Es ist wahrscheinlich ein grundsätzliches Dilemma, dass man Kunstschätze einerseits zeigen will und andererseits sichern muss. Wie findet man da die richtige Möglichkeit, auf diesem Grad zu wandeln?
Ein Sicherheitskonzept, was man für solche Situationen oder überhaupt für Museen entwickelt, arbeitet ja auf dem Prinzip des Zusammenspiels der baulichen Maßnahmen, der organisatorischen Maßnahmen und auch der elektronischen Maßnahmen. Also wenn ich jetzt ein Tagesereignis habe, ja, dann kann ich sicher die organisatorischen Maßnahmen, also sprich die Aufsichten, stärker in den Fokus heben und sagen, die Aufsichten haben dann über Tag zum Beispiel die Aufsicht und die Möglichkeit, potenzielle Ausspäher oder vielleicht auch Diebe einfach zu lokalisieren, diese Informationen nach dem Ablaufplan an die entsprechenden Stellen weiterzugeben. Und damit kann ich das dann auffangen. Wenn ich sage, dass meine baulichen Maßnahmen jetzt über Tag vielleicht durch eine geforderte Anzahl von Notausgängen, ja, eine gewisse schwächere Position hat, dann kann ich das über so eine organisatorische Maßnahme schon wesentlich besser abfangen.
Nun gibt es ja in all diesen 3 Bereichen, die Sie genannt haben, sagen wir mal Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem, was da in Dresden im grünen Gewölbe passiert ist. Baulich zum Beispiel, die Täter sind einfach mal durch ein vergittertes Fenster eingestiegen, haben das überwunden, oder auch elektronisch, sie haben einen Brand gelegt beim Stromverteilerkasten und haben dadurch die Beleuchtung manipuliert. Da wäre die Lehre doch wahrscheinlich dann, Kunstmuseen müssen ihre Stromzufuhr schützen und ihre Fenster so robust bauen, dass sie sich nicht überwinden lassen.
Ja, da haben Sie sicher recht, wobei man jetzt in dem aktuellen Fall sagen muss, das war ja die öffentliche Beleuchtung, ne? Mhm. Also das war die Beleuchtung des Vorplatzes Und da hat man natürlich als, sag ich mal, als Museum, wenn man auf dem städtischen Gelände steht, wenig Einfluss drauf. Ja, das war schon, sag ich mal, von diesen Profis schon geschickt gemacht. Ja, die Stromversorgung selbst sollte natürlich jetzt für das Gebäude auch innen, vom inneren Schutz her, natürlich immer aus dem Gebäude herauskommen, weil dann haben sie auch die meiste Sicherheit. Auf so äußerliche Dinge wie öffentliche Plätze habe ich dann ein bisschen weniger Einfluss. Wobei man das jetzt heute, ich denke, diese Geschichte in Dresden wirft sicher einige Fragen auf. Und wird auch einiges Umdenken in manchen oder Diskussionen für manche Sicherheitskonzepte nach sich ziehen.
Haben Sie dann auch sofort einen Krisenstab einberufen bei sich in Württemberg im Landesmuseum?
Also wir haben uns schon zusammengesetzt und haben gefragt, inwieweit sind solche Szenarien möglich. Man muss sagen generell, wenn jemand rein möchte in einen Bereich, dann kommt er rein. Ja, wir sind keine Bank und wir haben auch keine Banktresore und Stahltüren und wir sitzen auch nicht unter der Erde. Also ein Restrisiko bleibt immer, aber man muss einfach schauen, inwieweit man das bewertet, ja, was jetzt da passiert ist und das auf sein eigenes Konzept umsetzt. Also alle Häuser, egal welches Museum, haben immer abhängig von ihrer Bausubstanz, von ihren Objekten, die sie ausstellen und ihrer Lage, immer ein eigenes Konzept und einen eigenen Bereich, in dem sie variieren können.
Zum Konzept des grünen Gewölbes in Dresden gehört ja offenbar, dass das Wachpersonal, das ja alarmiert war, das muss man ja fairerweise dazu sagen, es hat 3 Alarme gegeben, als die Täter einstiegen, als sie dann von den Bewegungsmeldern erfasst wurden, als sie die Vitrine zerschlugen, und schon beim ersten Alarm hat das Wachpersonal sie im buchstäblichen Sinne auf dem Schirm gehabt, über die Monitore hat auch die Polizei sofort gerufen, aber die Täter nicht an der Flucht gehindert, sich überhaupt nicht eingeschaltet. Sollten Museen Vorkehrungen treffen, dass Sicherheitspersonal zum Beispiel grundsätzlich bewaffnet sein sollte, um Tätern mindestens auf Augenhöhe begegnen zu können?
Ja, das muss jedes Haus für sich entscheiden. Also ich glaube, das ist situationsbedingt, finde ich, dass ein Wachpersonal, wenn es sieht, dass jemand mit solch einer Brutalität und brachialen Gewalt vorgeht, ja, muss es im Ermessungsspielraum der Person liegen, zu sagen, da bewege ich mich jetzt nicht rein. Weil Personenschutz geht immer noch vor Sachschutz. Und eine Polizei ist einfach viel besser geschult, ja, und professioneller auf solche Situationen eingestellt, hat auch da einen anderen Handlungsspielraum, wie ich als Wachpersonal habe. Ich würde solche Dinge auch immer lieber der Polizei überlassen. Und ich kann es keinem übel nehmen, dass er sagt, er möchte sich einer solchen Situation dann nicht stellen, wenn er noch andere Möglichkeiten hat.
Andererseits hat die Polizei ja einen gewissen Anfahrtsweg und der war in diesem Falle ja dann zu lang, um die Täter noch anzutreffen im Gebäude.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Wachpersonal von ihrer Sicherheitszentrale bis ins grüne Gewölbe auch gebraucht hätten. Mhm. Also das kann ich nicht sagen, weil ich die Räumlichkeiten und die räumlichen Abstände nicht kenne. Aber da ist es wirklich schwierig. Das war eine Situationsentscheidung von dem Personal. Es lag in ihrem Ermessungsspielraum. Die haben so gehandelt. Ich möchte das, glaube ich, nicht bewerten wollen.
Ja. Die Zeitung Die Welt hat geschrieben, der Einbruch von Dresden sei ein Menetekel für die moderne Sicherungstechnik. Es gäbe jetzt eine neue Bedrohungslage für die Sicherheit der Museen. Und Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat jetzt auch zu einer Sicherheitskonferenz eingeladen. Halten Sie das für angebracht?
Das halte ich für sehr angebracht, weil ich glaube, wir können alle nur davon profitieren. Also man hebt damit natürlich dieses Thema oder diese Problematik auch auf eine Ebene, wo vielleicht dann auch ein gewisser politischer Druck erzeugt wird und wo halt auch wirklich ein Arbeitskreis und Experten zusammensitzen und diskutieren können. Ja? Und man darf halt auch nicht vergessen, dass mit ein Hauptpunkt auch bei der Verbesserung, Optimierung oder auch Erstellung von Sicherheitskonzepten einfach der Faktor Geld ist. Und dieses Geld muss auch, sage ich mal, den Museen oder den Institutionen zur Verfügung gestellt werden, damit sie effektive Maßnahmen ergreifen können.
Carola Richter, stellvertretende Leiterin des Arbeitskreises Gebäudemanagement und Sicherheit beim Deutschen Museumsbund und ebenfalls für diesen Bereich zuständig beim Landesmuseum Württemberg in Stuttgart. Vielen Dank. Seine Kunstschätze zu behalten, das versucht auch der Goldschmied und Juwelier René Cardillac in E.T.A. Hoffmanns Novelle »Das Fräulein von Scudery«. Und als seine Kunstschätze betrachtet er alle Schmuckstücke, die er mit eigener Hand gefertigt hat. Auch diejenigen, die er an Kunden verkauft hat und die ihm deshalb gar nicht mehr gehören. Der Meister mag und kann sich eben von seinen Werken nicht trennen. Auch nicht um den Preis, den ihm die Kunden dafür gezahlt haben. Und ihm ist jedes Mittel recht, sie wieder an sich zu bringen.
So wie ich ein Geschmeide gefertigt und abgeliefert, fiel ich in eine Unruhe, in eine Trostlosigkeit, die mir Schlaf, Gesundheit, Lebensmut raubte. Wie ein Gespenst stand Tag und Nacht die Person, für die ich gearbeitet, mir vor Augen, geschmückt mit meinem Geschmeide, und eine Stimme raunte mir in die Ohren: »Es ist ja dein, es ist ja dein, nimm es doch!« Da legte ich mich endlich auf Diebeskünste. Ich hatte Zutritt in den Häusern der Großen, ich nützte schnell jede Gelegenheit, kein Schloss widerstand meinem Geschick, und bald war der Schmuck, den ich gearbeitet, wieder in meinen Händen. Aber nun vertrieb selbst das nicht meine Unruhe. Selbst wusste ich nicht, wie es kam, dass ich einen unaussprechlichen Hass auf die warf, denen ich Schmuck gefertigt. Ja, im tiefsten Innern regte sich eine Mordlust gegen sie, vor der ich selbst erbebte. Eben hatte ich einem Herrn vom Hofe einen reichen Schmuck abgeliefert, der, ich weiß es, einer Operntänzerin bestimmt war. In blutigem Angstschweiß gebadet, wälzte ich mich schlaflos auf dem Lager. Ich sehe im Geiste den Menschen zu der Tänzerin schleichen mit meinem Schmuck. Voller Wut springe ich auf, werfe den Mantel um, steige herab die geheime Treppe, fort durch die Mauer. Er kommt, ich falle über ihn her, er schreit auf, doch von hinten festgepackt stoße ich ihm den Dolch ins Herz. Der Schmuck ist mein. Dies getan, fühlte ich eine Ruhe, eine Zufriedenheit in meiner Seele, wie sonst niemals.
Das Geständnis des Goldschmieds René Cardillac, der in E.T.A. Hoffmanns Novelle »Das Fräulein von Scudery« die Schmuckstücke, die er hergestellt und verkauft hat, durch Raub wieder in seinen Besitz zu bringen versucht. Brillanter Coup von Kunsträubern und Raubkünstlern, der Tag in HR2 Kultur. Seit Anfang dieses Jahres stehen in Berlin drei mutmaßliche Kunstdiebe vor Gericht, die bislang kein Geständnis abgelegt haben. Der Coup, der ihnen zur Last gelegt wird, ist inzwischen fast 3 Jahre her. Erbeutet wurde damals eine Münze mit dem Namen Big Maple Leaf, großes Ahornblatt. Ein Exponat aus dem Berliner Bode-Museum, und zwar keines, das man so einfach wie ein Blatt aufheben und wie ein Geldstück in die Tasche stecken kann, berichtet mein Kollege Thorsten Schweinhardt.
Kleingeld sieht anders aus. Die Münze, um die es hier geht, hat einen Durchmesser von 53 cm, also etwa wie ein Wagenrad. Außerdem wiegt sie 100 Kilo und besteht aus purem Gold. Auf der Vorderseite ist die Queen abgebildet, auf der Rückseite ein Ahornblatt, daher auch der Name. Der Big Maple Leaf ist die zweitgrößte Goldmünze der Welt und hat nur einen Schönheitsfehler: sie ist spurlos verschwunden. 2010 kam die Goldmünze als Leihgabe ins Berliner Bode-Museum. Hier konnte man sie bewundern, bis sie vor über 2,5 Jahren auf spektakuläre Weise gestohlen wurde. In der Nacht auf den 27. März 2017 aus einem vermeintlich sicheren, bewachten Museum. Der dreiste Raubzug nimmt seinen Anfang um kurz nach 3 Uhr morgens. 3 Männer treffen sich am Bahnhof Hackische Höfe. Von hier aus kann man das nur wenige hundert Meter entfernte Bode-Museum schnell erreichen, über die Hochtrasse der S-Bahn. Um diese Zeit ist die Strecke begehbar, denn die Bahn hat ab 1.30 Uhr Betriebspause. Offenbar wissen das auch die mutmaßlichen Täter. Ihr Ziel ist ein ganz bestimmtes Fenster. Es führt zu den Umkleiden für das Wachpersonal und hat in der Vergangenheit mehrmals Fehlalarm ausgelöst. Deshalb wurde es aus dem Alarmplan gestrichen. Der einsame Wachmann, der in dieser Nacht im Museum patrouilliert, bemerkt daher nicht, dass sich jemand Zugang verschafft. Mit Hilfe einer Leiter klettern die 3 Diebe über einen Mauervorsprung durch das bewusste Fenster. Im Museum machen sie sich auf den direkten Weg zum Münzkabinett im 1. Stock. Statt verschlossene Türen aufzubrechen, nutzen sie unverschlossene Fluchttüren. Alarm lösen sie nicht aus, denn den hat der Wachhabende für seinen letzten Kontrollgang zeitlich befristet abgeschaltet. Die Vitrine mit dem Big Maple Leaf zertrümmern die Täter mit einem Beil. Als das nur 1 Zentimeter dicke Panzerglas splittert, geht kein Alarm los. Kaum zu glauben, bei Feingold im Wert von 3,6 Millionen Euro. Ungehindert und auch nach 16 Minuten im Museum unentdeckt, machen sich die Münzdiebe auf den Rückweg. Wieder durch das Fenster auf die Bahntrasse. Die Goldmünze transportieren sie erst auf einem Rollbrett, dann auf einer Schubkarre. Auf der anderen Seite des Spreeufers lassen die Männer ihr schweres Diebesgut per Seil zu einem Fluchtauto hinab und verlassen den Tatort mit dem Big Maple Leaf. Auf die Spur der Diebe kommen die Ermittler erst Monate später. Sie erhalten einen Tipp, dass Mitglieder eines arabischen Clans in den Museumsraub verwickelt sein sollen. Außerdem gibt es ein Überwachungsvideo vom Bahnhof, das die drei Täter möglicherweise zeigt. Seit Januar läuft der Prozess gegen die drei mutmaßlichen Täter. Ein vierter Angeklagter soll als Wachmann im Bode-Museum gearbeitet und die Diebe mit Tipps versorgt haben. Bisher schweigen die Angeklagten. Dass der Big Maple Leaf nochmal auftaucht, ist mehr als unwahrscheinlich. Experten gehen davon aus, dass die Goldmünze längst zerstückelt worden ist, um das Gold zu verkaufen. Mit einer großen Blechschere ist das in wenigen Minuten erledigt.
Aber der künstlerische und historische Schaden, der dabei entsteht, der ist dann in alle Ewigkeit nicht mehr gut zu machen. Professor Matthias Jahn, Strafrechtler an der Universität Frankfurt, guten Abend.
Guten Abend, Herr Klab.
Wenn Kunstdiebe oder Kunsträuber vor Gericht landen, fällt dann eigentlich auch ins Gewicht, wie sie mit ihrem Diebesgut umgegangen sind? Ob sie zum Beispiel eine Münze zerstückelt oder eingeschmolzen oder ob sie eine Juwelengarnitur in ihre Einzelteile zerlegt haben?
Ja, das fällt ganz sicher ins Gewicht. Der Gesetzgeber bewertet das, was hier passiert, nicht, wie wir uns umgangssprachlich manchmal äußern, als Juwelenraub, sondern als Diebstahl in einem besonders schweren Fall. Und dazu gehört es unter anderem ausdrücklich auch, wenn Kunstgegenstände, die sich in einer allgemein zugänglichen Sammlung befinden, entwendet werden. Und wenn die dann danach noch zerstört werden, dann ist das selbstverständlich strafschärfend zu berücksichtigen. Wenn man also der beiden Täter habhaft wird, ist ihnen erstmal keine gute Prognose auszustellen, denn der Strafrahmen reicht grundsätzlich bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe.
Und es ist, wenn ich Sie richtig verstehe, im Strafrecht auch ausdrücklich relevant, wenn ein Kulturgut durch Diebstahl der Öffentlichkeit entzogen wird und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer dementsprechend sagt, nicht nur die staatlichen Kunstsammlungen sind bestohlen worden, sondern wir Sachsen.
In einem weiteren Sinne ist das schon richtig. Die Faszination, die von diesen Taten ausgeht, ist ja auch diejenige, dass es zunächst mal an einem sichtbaren Opfer fehlt. Wir haben keinerlei Sympathien für Räuber. Wir haben aber durchaus eine gewisse Faszination, die von diesen trickreichen und offensichtlich auch hochkompetenten Dieben ausgeht. Und das liegt daran, dass ein unmittelbar Geschädigter nicht zu sehen ist. Mittelbar müssen wir natürlich alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Zeche zahlen, denn das Land Sachsen ist offenbar nicht versichert gewesen gegen diese Art von Diebstahl. Die Versicherungspolicen sind viel zu teuer und damit muss die Gemeinschaft der Steuerzahler für den Schaden aufkommen.
Sie haben von der Faszination schon gesprochen, die solche Diebstähle und Raubzüge auf viele von uns ausüben, vielleicht auch auf Richterinnen und Richter, wie Sie zum Beispiel. Wie schwer fällt es Ihnen denn, sich bei einer Urteilsfindung von einer solchen Faszination freizumachen?
Richterinnen und Richter sind ja auch nur Menschen und deshalb ist es, glaube ich, verständlich und nachvollziehbar, dass sie als Kunstinteressierte beispielsweise natürlich eine gewisse Empörung in sich spüren können, wenn solche Kunstschätze, die einzigartig sind, die unwiederbringlich sind, nicht nur entwendet werden, sondern möglicherweise dann auch noch im Anschluss zerstört werden. Aber Richter sein bedeutet, sich dieses Vorverständnisses bewusst zu sein, aber bei der Entscheidung selbst nur nach den Buchstaben des Gesetzes zu gehen. Und das Gesetz hat hier natürlich, wie ich gesagt habe, eine gewisse Sympathie für die Kunstliebhaber, die hier sich in ihrer Möglichkeit, diese Gegenstände zu betrachten, beeinträchtigt fühlen. Und diese Sympathie, nämlich ein besonders schwerer Fall des Diebstahls, und gegebenenfalls, wenn sich das als Bandenstruktur herausstellt, sogar ein echter Verbrechenstatbestand. Diese Sympathie darf natürlich dann auch der Richter bei seiner Entscheidung berücksichtigen und zu einer schweren Strafe greifen. Wir haben in der Vergangenheit durchaus Fälle gehabt, unlängst etwa vor einigen Jahren beim Landgericht Münster, wo eine sehr wertvolle Reliquie aus dem 11. Jahrhundert aus einer Kirche entwendet worden ist. Und in diesem Fall sind die Täter mit Freiheitsstrafen zwischen 4 und 5 Jahren bestraft worden, nur für diesen Diebstahl. Das ist schon relativ außergewöhnlich und relativ hart. Und vielleicht steht da im Hintergrund eben auch das Interesse der Allgemeinheit an diesen Gegenständen, die erstmal unwiederbringlich verloren scheinen.
Wiegt eigentlich das, was viele von uns an Kunstdieben und Kunsträubern vielleicht bewundern, die Raffinesse, die coole Professionalität, wiegt das eigentlich strafrechtlich dann umso schwerer?
Na, das kann man nicht sagen. Also man darf weder Sympathie noch Antipathie für diese Raffinesse, dieses Popkulturelle, das solche Fälle eben auch haben, die wir alle sozusagen im Kino, in Filmen wie Ocean's 12 oder vorhin wurde es ja schon erwähnt, Thomas Crown ist nicht zu fassen, vorgeführt bekommen. Auch Richterinnen und Richter sehen natürlich solche Filme. Aber es geht am Ende bei der Entscheidung nicht um Sympathie oder Antipathie, sondern es geht um ein kühles Kalkulieren der Tatumstände im Einzelnen. Es geht natürlich auch darum, welche kriminelle Energie hier aufgewendet worden ist. Und die scheint ja Methode Riffifi hier ganz erheblich gewesen zu sein. Und deshalb wird man zu erwarten haben, wenn man die Beschuldigten tatsächlich fasst, dass ihnen ein Prozess gemacht wird, wo auch diese, wenn Sie so wollen, kulturellen Hintergründe ihrer Tat eine erhebliche Rolle spielen.
Professor Matthias Jahn, Strafrechtler an der Universität Frankfurt. Vielen Dank. Bei weitem nicht immer landen Kunstdiebe und Kunsträuber vor Gericht und noch seltener gilt das für ihre etwaigen Auftraggeber. Dabei wäre gerade Letzteres in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn, denn wenn es einen Auftraggeber gibt, dann sind die geraubten Kunstwerke bei ihm wahrscheinlich gut aufgehoben gewesen, sodass sie dann auch unversehrt wiedergefunden werden. Und außerdem ist ein kunstvoller Kunstraub mit einem illustren Auftraggeber womöglich noch viel faszinierender als ohne einen solchen. Jedenfalls in der Fantasie von Erich Kästner, der in seinem Kinderbuch Der kleine Mann einen gewissen Senior Lopez auftreten lässt. Und was das für einer ist, das erfährt Maxchen, der kleine Mann, von dem Ganoven Otto.
Dieser Senor Lopez, das ist ein toller Hecht. Senor heißt Herr. Ein toller Herr, dieser Hecht. Reicher als die Bank von England. An jedem Finger 2 bis 3 Ringe. Einen so einen Ring und ich kaufe die Schweiz. Aber was mache ich mit der Schweiz? Naja, wie dem auch wolle, Lopez gehört mindestens das 4. Drittel von ganz Südamerika. Kupfer und Zinn und Kaffeebohnen und Silberminen. Hat eine Art Burg drüben, zwischen Santiago und Valparaiso. Mit eigenem Flugplatz und 100 Scharfschützen, die einer Stubenfliege die Zigarre glatt aus der Hand schießen. Wenn irgendwo ein Gemälde geklaut wird, das wenigstens 1 Million kostet, hängt's 1 Woche später in seiner unterirdischen Galerie. Ob das nun echter Adolf Dürer oder ein Remscheid oder so ein moderner Maler ist wie der berühmte Incasso. Picasso, korrigierte Maxchen. Und Rembrandt und Albrecht Dürer. Ist doch ganz wurscht, meinte Otto und kippte den nächsten Schnaps hinter die Binde. Hauptsache, dass die Bilder in dem Lopez seinem Keller hängen. Es weiß bloß niemand, nicht mal die Interpol. Otto spülte sich den Mund mit Schnaps, hustete, schnaufte und sagte, der Mann langweilt sich und deshalb sammelt er eben Bilder und Leute, als wären's Briefmarken. Kann gar nicht genug kosten. Hat ein ganzes Ballett rauben lassen, lauter hübsche Käfer. Die müssen ihm jeden Abend was vortanzen. Denkst du, Lopez lässt die wieder frei? Keine Bohne, nicht mal als Großmütter. Geht nicht, die würden ihn auf der Stelle verpfeifen. Hab ich recht oder stimmt's? Und einen berühmten Professor hält er auch gefangen, weil der weiß, ob ein teures Bild echt oder falsch ist. Und wenn ihn der Professor nun anschwindelt? Einmal hat er es versucht. Otto grinste. Das ist ihm gesundheitlich nicht gut bekommen. Für Faxen hat der Lopez keinen Sinn.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur unter der Schlagzeile »Brillanter Coup« von Kunsträubern und Raubkünstlern. Die brillantesten Coups, die geschicktesten Kunsträuber und die erfolgreichsten Raubkünstler begegnen uns natürlich, das klang ja schon einige Male an, im Film. Und dorthin entführt uns jetzt der Kollege Ulrich Sonnenschein.
Selbst hochmoralische Menschen möchten gerne wissen, wie Gauner, Räuber oder Meisterdiebe ihre Arbeit machen. Dazu wurde das Heist- oder Caper-Movie erfunden. Dieses Subgenre des Krimis zeigt Planung, Vorbereitung und Durchführung eines großen, am besten unmöglich erscheinenden Raubüberfalls. Bestenfalls kommt dabei niemand zu Schaden, außer dem Beraubten natürlich, und die Sympathien liegen vorrangig bei den Tätern. Das waren in der Welt des Schwarz-Weiß-Films eher abgründige Gestalten.
Bewaffnet festnehmen. Wagen 71 verstanden.
In Jules Dassins Refifi ist es nicht nur die überwältigende Anziehungskraft von Juwelen, sondern vor allem die blutige Auseinandersetzung zwischen zwei Räuberbanden, die den Film bestimmt. Der Einbruch allerdings ist einmalig in der Filmgeschichte. Er dauert 30 Minuten, umfasst keinerlei Dialog und ist nicht mit Musik unterlegt. Vielfach mischen sich in dieses Genre komödiantische Elemente. Angefangen bei den Trickbetrügern in The Sting oder auf Deutsch der Clou, die sich zu einem großen Coup aufschwingen und sich an einem Mafiaboss rächen.
Vielleicht kann ich mitlachen.
Ich lache über einen Komiker, der gerade $5.000 verschenkt hat.
In Steven Soderberghs Ocean's 11 und seinen Fortsetzungen wird das Gentleman-Verbrechen farzhaft auf die Spitze getrieben.
Willst du mal wieder nach Vegas? Du willst ein Casino ausräumen. Drei Casinos?
Casino-Sicherheitssysteme kann niemand überwinden. Ihr habt sie nicht alle.
So ist es.
Je unmöglicher, desto besser. Und auch das Umfeld passt sich dem an. Bis hin zu der Szene, in der Julia Roberts in der Rolle der Tess Ocean mit Julia Roberts telefonieren muss. Das große Verbrechen soll uns Bewunderung abbringen. Das geht nur, solange der Dieb moralisch integer und vor allem ein überzeugender Liebhaber ist. So sind fast alle Meisterdieb-Filme sexuell unterfüttert. Schon Thomas Crown ist nicht zu fassen. Mit Steve McQueen aus dem Jahr 1968 hatte diese Elemente, ebenso wie das Remake mit Pierce Brosnan von 1999.
Ich recherchiere.
Einen speziellen Fall?
Bankraub, Mr. Crown. Die Rauchbombengangster. Glauben Sie, dass wir bei einem Verlust von $2 Millionen die Hände in den Schoß legen?
Eine reizvolle Vorstellung.
In John Amiels verlockende Falle verführt eine unglaublich attraktive Catherine Zeta-Jones den alten Meisterdieb Sean Connery, um ihn zu überführen.
Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich bin eine Diebin. Ich biete Ihnen das höchste Gebäude der Welt und die International Clearance Bank. Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit?
Unbedingt. Und doch geht der Plan nicht auf. In der Hardcore-Variante des Genres geht es nicht so sehr um Sympathie, sondern um den Thrill. Ob nun in der Art eines Quentin Tarantino in Reservoir Dogs oder nicht minder hart in Spike Lees klug verwinkeltem Inside Man. Die Grenze des Genres aber markiert vielleicht Christopher Nolans Inception. Hier sind die Räuber Träumer und der Ort des Verbrechens die menschliche Gedankenwelt.
Wir erschaffen die Welt des Traumes. Wir bringen die Testperson in den Traum hinein. Und sie füllt ihn mit ihren Geheimnissen.
Und sie brechen ein und stehlen sie.
Naja, es ist streng genommen nicht ganz legal.
So spektakulär sind Diebstähle, gerade auch Kunstdiebstähle, im Film. Aber der Einbruch in das grüne Gewölbe des Dresdner Schlosses und der Diebstahl historisch einzigartiger, wertvoller Schmuckstücke von dort zeigt, dass die Realität, zumindest in unserer Wahrnehmung, immer wieder ganz gut mithalten kann, wenn es um Kunsträuber und Raubkünstler geht und dass sich viele von uns dadurch genauso in den Bann schlagen lassen wie im Kino. Die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung haben allerdings auch kritisch bis selbstkritisch angemerkt, dass im Zusammenhang mit dem Einbruch ins grüne Gewölbe, Zitat, Bewunderungsvokabeln im Umlauf seien. Bewunderungsvokabeln wie spektakulär oder Coup. Woher kommt so viel Faszination für derartige Verbrechen? Das versuchen wir jetzt kriminalpsychologisch zu ergründen mit Hilfe von Professor Martin Rettenberger, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Guten Abend.
Guten Abend.
Was genau fasziniert uns da eigentlich? Das Böse, das uns immer irgendwie fasziniert, oder die professionelle Brillanz der Täter, die wir eben nicht nur als Kunsträuber, sondern auch als Raubkünstler ansehen?
Ja, ich glaube, dass die Grundlage des Verstehens darin liegt, dass man die allgemeine Faszination von Kriminalität mit hineinnimmt in die Erklärung. Von dem her haben Sie ganz recht. Zunächst mal ist es ein allgemeines Fasziniertsein von Kriminalität und Gewalt, wobei das in aller Regel negativ konnotiert ist. Das heißt, in unserer Gesellschaft heute, das ist seit geraumer Zeit schon so, aber es nimmt immer weiter zu, ist Gewalt etwas eindeutig Negatives, sodass wir überlegen müssen, wo eigentlich in dem abweichenden Verhalten generell, wo eigentlich noch sowas wie Bewunderung für Kompetenzen bei kriminellen Personen übrig bleiben können. Und das ist auf eine ganz kleine Deliktgruppe mittlerweile beschränkt. Sie hatten jetzt die Raubkünstler und Kunsträuber angesprochen. Der Trickbetrüger wäre auch noch so ein Bild, in dem eben auch Kompetenzen deutlich werden und nicht nur das Negative, nämlich der Schaden für die Betroffenen.
Da ist aber womöglich, wenn wir jetzt mal auf den Fall in Dresden gucken, die Axt, mit der da sehr brachial auf die Vitrine eingeschlagen wurde, wahrscheinlich schon ein Schönheitsfehler, oder?
Das in jedem Fall. Deswegen ist auch der Begriff des Raubes, das hatten Sie in Ihrer Sendung ja auch bereits thematisiert, einer der, also zunächst mal juristisch muss man natürlich abwarten, wie das dann alles bewertet wird, aber Raub ist zunächst mal eigentlich ein Eigentumsdelikt mit Gewalt, so ist die Definition. Und dieser gewalttätige Anteil, der ist etwas, der die Bewunderung definitiv einschränkt. Wenn das also ohne jegliche Gewalt funktioniert, dann nimmt die Bewunderung immer weiter zu für die, die das darüber berichten, aber natürlich auch für die, die das lesen.
Werden wir eigentlich bei einer solchen Wahrnehmung auch durch die Filme beeinflusst, von denen eben die Rede war? Unterstellen wir, dass Kunsträuber in der Realität moralisch genauso integer sind wie viele Räuber im Film?
Wir werden von den Filmen beeinflusst, das ist ganz sicher so. Andererseits wird natürlich auch der Film, greift der Film auf eine Grundlage zurück, die in der Gesellschaft, die bei den Menschen in irgendeiner Form in der Fantasie bereits vorliegt. Also das kann man, glaube ich, nur sich gegenseitig bedingend verstehen. Und wir haben in der Tat, wenn wir die kompetente Seite von beispielsweise Betrügern oder ganz besonders vorgehenden Dieben uns anschauen, das sind Kompetenzen in ihrer Persönlichkeit vorhanden. Darüber gibt es auch Forschungen und diagnostische Feststellungen, bei denen man sagen muss, wer so etwas hat in seiner Persönlichkeit, der ist zu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, aber in Anführungsstrichen besonderen Taten in der Lage. Das kann, muss aber natürlich nicht kriminell sein. In den Beispielen, die wir jetzt besprochen haben, die auch dann in den Filmen thematisiert werden, geht das ins Kriminelle, aber es hat ja bereits auch da eine künstlerische Komponente.
Das heißt, man könnte durchaus auch vor sich selber erschrecken, wenn man solche Raubzüge faszinierend findet?
Also zumindest könnte man sich fragen, was man, wenn die Faszination vor allem positiv gefärbt ist, woher die kommt und welchen Hintergrund die hat. Ich glaube, dass es natürlich auch darum geht, dass man bei anderen Personen, also nicht bei sich selbst, wir alle selbst wollen ja gerne möglichst normal wirken und möglichst normal sein, um in der Gruppe, in der wir leben, auch angenommen zu werden. Aber bei der Betrachtung von Verhalten anderer Personen finden wir ja das Abweichende, das Besondere viel spannender. Das heißt, da schauen wir natürlich eher hin und lassen uns da auch schneller unterhalten, als wenn wir nur immer Menschen zuschauen müssten, die sich ganz normal verhalten würden. So wie man sein sollte, also so wie es das Verhalten eigentlich vorgeschrieben ist.
Spielt bei alledem eigentlich auch die jeweilige Beute eine Rolle? Ich könnte mir vorstellen, das ist ja schon ein Unterschied, ob es sich um schnöde Geldscheine in irgendwelchen Säcken handelt oder wie in diesem Falle um kostbare Juwelen. Da spielt ja möglicherweise auch eine ganz besondere sinnliche Komponente noch mit hinein. Juwelen und Juwelenraub ist ja auch sowas wie ein Märchentopos.
Genau, das greift natürlich dann auch auf bestimmte symbolhaft aufgeladene Aspekte zurück. Und das lässt uns vermuten oder zumindest regt es die Fantasie an, dass hier vielleicht nicht nur der ganz profane finanzielle Anreiz im Hintergrund stand, sondern vielleicht noch eine größere Geschichte, die es sehr wahrscheinlich, Sie hatten ja auch in Ihrer Sendung bereits Expertinnen und Experten zu dem Thema befragt, die sehr wahrscheinlich nur erfunden ist und Teil unserer Fantasie ist. Aber dass es eben vielleicht nicht nur um einfachen monetären Anreiz geht, sondern dahinter sich noch was viel Größeres verbergen könnte.
Unterscheidet sich eigentlich die Faszination, die wir empfinden, wenn es sich um Filme handelt oder wenn es sich um die Realität handelt? Ist das nochmal was Verschiedenes? Ist ja durchaus auch ein stark wahrnehmbares Interesse vorhanden an, ja, ich sag mal so Reality-TV oder Sendungen wie Aktenzeichen XY und dergleichen.
Also das, was es im Inneren auslöst beim Betrachter, also bei dem, der das liest oder sieht, da ist natürlich das sogenannte True-Crime-Genre einfach nochmal ein Stück weiter. Das ist wirklich echt passiert und das regt die Fantasie nochmal mehr an. Das löst Angst aus. Angst muss nicht immer negativ sein, es ist zwar sehr häufig negativ besetzt, aber Angst hat eben auch was mit einem inneren Spannungszustand zu tun. Und wenn man dann noch hört, dass, wie in Ihrer Sendung jetzt auch berichtet, wenn dann Personen, die in diesem Bereich arbeiten, sagen, wir haben uns jetzt auch selbst schon damit beschäftigt, die Politik greift das Thema auf, da wird was ganz Großes draus gemacht, dann ist dann natürlich der Nervenkitzel noch mal größer, als wenn es jetzt ein einfacher Roman wäre oder Film.
Ist dieser Nervenkitzel auch vergleichbar mit dem, was man bei sportlichen Ereignissen empfindet? Denn da geht es ja auch in diesem Falle darum, dass sozusagen die eine Seite die andere Seite austricksen will, also die Diebe, diejenigen, die für die Sicherheit zuständig sind.
Das ist richtig, wobei hier im Gegensatz zum Sport kann das relativ schnell wieder kippen, auf welcher Seite denn eigentlich die Sympathien sind. Also wir sprechen hier ja sehr viel auch über eher auch unbewusste Anteile der Sympathie. Da gibt es so eine klammheimliche Freude, dass da etwas wirklich gelingen kann, während beim Sport natürlich die Sympathien sehr eindeutig und sehr bewusst verteilt sind. Hier kann das schnell wieder kippen, wenn beispielsweise solche Delikte plötzlich an Fahrt aufnehmen und sehr häufig passieren. Dann lässt die Faszination auch schnell nach und es wird auch sehr schnell dann der Ruf laut nach Sicherheitsmaßnahmen. Sowas darf jetzt aber nicht ständig passieren. Oder wenn bekannt werden würde, dass mit dem geraubten Gut dann wirklich Negatives passiert, wenn es zerstört wird oder wenn tatsächlich nur ganz profane Motive dahinter sind, nämlich eine monetäre Bereicherung. Also dann kann das sehr schnell auch wieder kippen in der öffentlichen Wahrnehmung.
Professor Martin Rettenberger, Kriminalpsychologe und Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Vielen Dank. Und welcher Coup wird uns als nächstes in Atem halten? Vielleicht der Coup, über den Edgar Wallace bereits 1927 geschrieben hat in seinem Roman Das Verrätertor. So heißt eines der Tore im Londoner Tower. Und dort gibt es ja nach wie vor etwas besonders Wertvolles zu holen.
Wenn ich im Begriff wäre, einen großen Diebstahl zu begehen oder auszudenken, wenn ich also einen großen Coup plante, der den Männern und Frauen, die daran mitarbeiten, sagen wir, Train machte eine Pause, 50.000 Pfund einbrächte, würde ich die Sache sehr sorgsam in allen Einzelheiten einstudieren. Es sind jetzt 300 Jahre her, dass einmal ein Stümper einen der bedeutendsten Diebstähle aller Zeiten versuchte. Dieser Oberst Blood hatte einen ganz elenden Misserfolg und hat ihn auch verdient. Ob er gehängt wurde, weiß ich nicht, ich habe es vergessen. Wird einer gehängt, weil er die Kronjuwelen stiehlt, so... Graham Hallowell sprang auf. Schrecken und Erstaunen zeigten sich in seinen Gesichtszügen. Die Kronjuwelen? Stieß er erregt hervor. Ihr Wert beträgt, wollen wir sagen, ungefähr 1 Million Pfund Sterling. Train überhörte die Unterbrechung. Der ideelle Wert ist unendlich viel höher. Eine verrückte Idee, werden Sie sagen? Dasselbe dachte ich auch, als ich mir die Frage zum ersten Mal vorlegte. Nach einer Pause sagte er wieder, 50.000 Pfund sind ein schönes Stück Geld, und das alles nur für einige Wochen Übung, sorgsame Befolgung von Instruktionen, praktisch kein Risiko. Ein oder zwei eingeschlagene Schädel, natürlich ihrer nicht ausgeschlossen, fügte er entschuldigend hinzu. In meinen müßigen Augenblicken habe ich einen Plan ausgearbeitet, wie ein entschlossener, kluger Mann mit Erfolg diese Juwelen entführen kann.
Brillanter Coup von Kunsträubern und Raubkünstlern. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, der all Ihren künstlerischen Ansprüchen genügt.